Spät am Abend des 6. März 1984 sitzt Ex-Boxer Billy Collins auf dem Sofa bei seinen Eltern. Sie streiten sich. Billy ist sturzbesoffen. Mal wieder. Auf einmal springt er wütend auf. Er fahre jetzt nach Hause, kündigte er lautstark an. Sein Vater reißt ihm die Schlüssel aus der Hand. Die Situation droht zu eskalieren. Ein Freund, der Billy an diesem Abend begleitet hat, beruhigt den Vater, verspricht ihm, dass er fahren werde und Billy wohlbehalten nach Hause bringe. Der Vater beruhigt sich, gibt dem Freund die Schlüssel und die beiden fahren los. Doch hinter der nächsten Kurve tauschen sie dann doch die Plätze. Billy Collins fährt den Wagen und stürzt einen Abhang hinab. Der Wagen überschlägt sich und bleibt in einem ausgetrockneten Flusslauf in der Nähe von Nashville liegen. Der Freund steigt unverletzt aus dem Wagen. Billy ist tot. Auf den ersten Blick schien die Sache klar. Unfall mit Todesfolge im Suff. Doch hinter diesem Unfall steckt noch eine andere Geschichte. Die Geschichte einer verhängnisvollen Nacht im Boxring ein Dreivierteljahr zuvor. Der Fight gegen Louis Resto sollte eigentlich nur eine Zwischenstation für Collins auf dem Weg nach ganz oben in die Weltspitze werden. Collins galt als boxerischer Rohdiamant.
Der hatte die Moves, die Schläge. Wenn der es schafft, ist er eine Goldmine.
We got a gold mine here.
Doch ein geldgieriger, skrupelloser Trainer hatte den Kampf manipuliert.
In den scheiß Handschuhen fehlt die Polsterung.
Collins verlor den Kampf, seine Gesundheit, seine Karriere. Aber der Fight zerstörte im Prinzip die Leben beider Kämpfer für ihn. Keiner von ihnen sollte je wieder boxen. Und 9 Monate später war einer von ihnen tot.
Nimmt sich, was man will,
dann wilde Gerüchte entstanden.
Was
davon stimmt?
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Heute ermittle ich im Tatort Sport den Tod von Boxer Billy Collins Jr. Das aufstrebende Talent galt damals, Anfang der 80er, als kommender Stern am Boxhimmel. Und er wurde, wenn auch nur indirekt und sicherlich nicht in der Form beabsichtigt, das tragische Opfer eines Verbrechens, eines eigentlich Sportbetrugs, dessen Konsequenzen damals noch niemand hatte absehen können. Damals am 16. Juni 1983 in New York im Madison Square Garden, dem Mekka des Boxens. Die Main Arena war randvoll. Mehr als 20.000 Zuschauer, darunter das Who is Who der Boxszene der damaligen Zeit. Sogar der große Muhammad Ali gab sich die Ehre. Und alle fieberten dem Hauptkampf des Abends entgegen. Davy Moore forderte den großen Roberto Duran heraus. Doch vor den Hauptkampf setzen beim Boxen die Veranstalter ja immer mehr oder weniger interessante Vorkämpfe. Und der an diesem Abend schien besonders interessant zu werden. Und das lag an einem jungen Amerikaner mit irischen Wurzeln, an Billy Collins Jr., einem Weltergewichtler, 21 Jahre alt, aus Nashville, Tennessee. Der hatte erst 16 Monate zuvor seine Profilaufbahn überhaupt begonnen, aber blickte bereits auf eine ziemlich imposante und vor allem lupenreine Kampfbilanz zurück. 14 Kämpfe, 14 Siege und davon sogar 11 durch K.O. Ein rothaariger, irischstämmiger Junge, der offenbar das boxerische Zeug zum Star hatte und gleichzeitig auch das nötige Aussehen, um ein Publikumsliebling zu werden. Unter Experten galt er damals als The Next Superstar. Irische Goldmine nannte ihn sein Promoter in der Doku Assault in the Ring.
Man, he was tremendous.
Der war klasse, gut aussehend. Er hatte die Moves, konnte schlagen. Wenn der es schafft, haben wir eine Goldmine.
Und der sollte sich nun im Vorkampf seines großen Idols Roberto Duran in Szene setzen. Sich vor allem auch an ein riesiges Publikum gewöhnen. Vor 20.000 Zuschauern zu boxen, das hatte er in seiner Karriere natürlich noch nicht erlebt. Und jetzt, so der Plan, sollte er vor diesem Publikum nicht nur kämpfen, sondern natürlich auch gewinnen. Der Gegner, so dachte zumindest sein Promoter, würde dabei kein großes Hindernis darstellen. Louis Resto, der als 9-Jähriger aus Puerto Rico mit seiner Mutter und 5 Geschwistern nach New York geflüchtet war, damals immerhin schon 27 Jahre alt. Als Amateur hatte er 1975 und 1976 die Golden Gloves gewonnen. Das ist der wichtigste Boxwettbewerb für Amateure in den USA. aber seine Kampfbilanz als Profi, die las ich eher durchwachsen. 20 Siege, aber auch 8 Niederlagen und 2 Remis. Eigentlich hatten ihn Experten deshalb auch schon abgeschrieben. Mehr als ein Journeyman, so nennt man Aufbaugegner im Boxsport, war der nicht. Niemand, den Collins ernsthaft fürchten müsste. Doch dann kam es anders. Die Stimme des Ringsprechers kennt ihr vielleicht. Das ist der damals noch junge Michael Buffer. Also der Mann, der dank Henry Maske und RTL seit den frühen 90ern auch in Deutschland bekannt ist. Und mittlerweile riesige Gagen für seine Ringmoderation kassiert. Er eröffnete damals im Madison Square Garden den Ring. Dann, ja, nahm das Unglück seinen Lauf.
Louis Restor in the blue trunks with white trim.
Restor präsentierte sich nämlich überhaupt nicht wie ein Aufbaugegner. Natürlich setzte zwar auch Collins seine Treffer. Aber Restor, der schlug zurück, der hielt mit und der traf hart.
Good punch there. Good right hand.
Mit dieser Gegenwehr hatten weder Billy Collins Jr. noch sein Vater und Trainer Billy Collins Sr. gerechnet. Mit jeder Runde und jedem Treffer schwoll das Gesicht von Collins mehr an. Die Wangen, die Stirn, das Kinn, gekennzeichnet von den harten Schlägen des Gegners. Seine Augen schwollen mehr und mehr zu. Restor dagegen schien Collins Schläge so gut wie nichts anhaben zu können. Eine kleine Schwellung unter dem Auge, okay, aber kein Vergleich zu Collins. Der Vater riet ihm mehrfach, wirf das Handtuch. Aber Billy wollte nicht freiwillig aufgeben. Er wollte weiterkämpfen. So hatte sein Vater es ihm schließlich mal beigebracht, erzählt dieser später in einer CNBC-Doku.
Seit er klein war, habe ich ihm eingetrichtert. Gib nie auf. Zeig nie, dass du Angst hast. Sei mutig.
Für Collins Jr. stand im Duell mit Restor aber auch viel auf dem Spiel. Vor dieser Megakulisse wollte er sich schließlich beweisen. Aber er hatte an diesem Abend keine Chance. Seine Kräfte schwanden mit jedem Treffer, den er einsteckte. Und irgendwann taumelte er nur noch durch den Ring. Fiel aber nicht, obwohl Restor am Ende auf sein Gesicht wie auf einen Sandsack eindroschte. Collins hatte in diesem Kampf satte 450 Schläge gegen den Kopf kassiert. Der war absolut Matsch. Der Kampf war verloren und Restor einstimmiger Sieger nach Punkten.
Ladies and gentlemen, the winner by unanimous decision, Luis Restor.
Jubelnd rannte Restor in seine Ecke. Er, der Underdog aus der Bronx, der Sohn puerto-ricanischer Einwanderer, hatte gewonnen vor diesem Megapublikum. Und Collins, der junge, aufstrebende Hoffnungsträger, die vermeintliche Goldmine, hingeschlagen in den Seilen und ließ seine Wunden kühlen und behandeln. Wieder mal eine Sensation, die es so im Boxen immer mal wieder gibt. Ein vermeintlicher Underdog lässt sein Herz im Ring und siegt, entgegen jeder Wahrscheinlichkeit. Dass hier etwas nicht mit Rechten zugegangen war, glaubte zu dem Zeitpunkt wohl kaum jemand. Nun ist es so üblich, dass beim Boxen sich die Kontrahenten nach dem Kampf noch einmal gegenseitig beglückwünschen. Restor ging also in die Ecke von Collins, nahm ihn in die Arme und drückte ihm einen Kuss auf, quasi den Judaskuss. Denn Sekunden später merkte Billy Collins Senior, dass Restor alles andere als sauber gekämpft hatte. Die extremen Auswirkungen, die Restors Schläge auf das Gesicht seines Jungen hatten, kamen ihm merkwürdig vor. Wieso hatte dieser Restor auf einmal überhaupt so hart schlagen können? Billy Collins Senior war selbst Boxer gewesen, sogar auf durchaus höherem Level, und er verstand eine Menge von diesem Sport. Und deshalb kam ihm auch schnell ein Verdacht. Irgendwas musste mit den Handschuhen sein. ergriff Restos immer noch behandschuhten Hände und drückte zu. Und statt der Polsterung spürte er direkt die Hände, die Fingerknöchel. Und schlagartig wusste er, was los war. In den Handschuhen fehlte die Polsterung. Und das tat er dann auch lautstark kund.
In den scheiß Handschuhen fehlt die ganze Polsterung.
Collins Senior hielt Restos Hände fest, dessen eben noch triumphierendes Gesicht verzog sich zur Grimasse. Die Panik war ihm förmlich ins Gesicht geschrieben. Hilfesuchend schaute er sich nach seinem Trainer um, nach Panama Lewis, und der kam dann auch gleich angelaufen und mischte sich lautstark ein. Worte flogen hin und her, die Lage wurde etwas unübersichtlich. Aber auf den TV-Aufnahmen sieht und hört man, wie Panama Lewis immer wieder beschwichtigend ruft: Das sind die Handschuhe, die sie uns gegeben haben. Es ist alles in Ordnung. Tja, aber genau das stimmte so eben nicht, denn nichts war in Ordnung. Ringrichter Tony Paris nahm Resto in der Kabine die Handschuhe ab und inspizierte sie. Und dabei stellte er fest, Collins Senior hatte recht. In den Handschuhen fehlte ein großer Teil der Polsterung. Paris schaltete die New York State Athletic Commission ein. Die war die offizielle Instanz bei solchen Dingen im Staate New York. Die untersuchte ebenfalls und stellte dann auch fest, dass die Polsterung offenbar durch zwei kleine Löcher auf der Innenseite der Handschuhe entfernt worden war. Etwa eine Unze Gewicht pro Handschuh. Und der Verdacht fiel natürlich sofort auf Lewis Resto und seinen Trainer Panama Lewis. Die hatten sich ja schon im Ring höchst verdächtig gemacht. Resto dadurch, dass er selbst überhaupt nicht überrascht schien, als Collins Senior ihm in die Handschuhe gegriffen hatte und seinen ersten Betrugsvorwurf äußerte, sondern stattdessen sich sofort in Panik umschaute zu Lewis, der selbst ebenfalls sofort im Bilde schien, worum es ging, und gleich abstritt, mit den Handschuhen irgendetwas zu tun zu haben. Die Polsterung aus den Boxhandschuhen zu entfernen, also einen größeren Betrug, einen schwerwiegenderen und vor allem auch lebensgefährlicheren Betrug für den Gegner, kann es im Boxsport eigentlich gar nicht geben. Nicht umsonst werden Boxkämpfe ja seit dem späten 19. Jahrhundert ausschließlich mit gepolsterten Handschuhen ausgetragen. Zunächst wurde Rosshaar zur Polsterung benutzt, später Schaumstoff, aber auf jeden Fall haben Boxhandschuhe eine Polsterung. Denn Boxhandschuhe ohne diese Polsterung bieten dem, der sie trägt, einen entscheidenden, möglicherweise sogar tödlichen Vorteil. Entfernt man nämlich die Füllung eines Handschuhs, wird ein beabsichtigter Sportbetrug zur mutwilligen Körperverletzung mit lebensgefährlichen Folgen. Man muss sich nur mal die Bilder von Collins anschauen, der ist auf dem am Tag nach dem Kampf geschossenen Foto immer noch kaum wiederzuerkennen. Sein Gesicht ist von Restos steinharten Schlägen ziemlich übel zugerichtet, von Prellung übersät, die Augen komplett verquollen und das sogar noch einen Tag nach dem Kampf. Ein Anblick, den seine eigene Frau, damals im 9. Monat schwanger, kaum ertragen konnte.
Wie in einem Horrorfilm. Ich konnte ihn nicht angucken. Das Erste, was zu mir sagte, war: Ich bin dein Mann. Schau mich an.
Das Magazin Stern beschreibt seinen Zustand nach dem Kampf so: Ein Kopf wie eine Wassermelone, Augen wie matschige Pflaumen. Er bekam sie nur noch einen kleinen Spalt breit auf. Wenig überraschend trug Collins aus diesem Fight schwere und langfristige Verletzungen davon. Der Sehnerv seines rechten Auges und seine rechte Iris waren irreparabel verletzt. Auf diesem Auge sah er letztlich nur noch verschwommen, sowie durch eine Fensterscheibe voller Regentropfen, womit seine Boxkarriere de facto beendet war. Das war sie für Resto dann aber auch, denn der Sieg war ihm kurz nach dessen Verkündung schon wieder aberkannt worden. Der Kampf wurde annulliert und nach einer Anhörung 18 Tage nach dem Vorfall gab es für Resto sogar ein lebenslanges Boxverbot in den USA, obwohl er Abstritt von der Manipulation an seinen Handschuhen gewusst sah. Das Einzige, was er bei der Untersuchung zu Protokoll gegeben hatte, war, dass sich die Handschuhe irgendwie kaputt angefühlt hätten und dass er in der 5. Runde dann gemerkt habe, dass mit der Füllung was nicht stimmen würde. Sein Anwalt, der übrigens auch seinen Trainer Panama Lewis vertrat, ließ ihn das allerdings kurz darauf widerrufen, was seine Sperre allerdings auch nicht abwendete. Und auch Panama Lewis wurde lebenslang gesperrt. Zwar durfte der seinen Job als Trainer weiter ausüben, durfte sich aber bei Kämpfen seiner Boxer weder in der Kabine noch in der Ringecke aufhalten. Beide stritten zwar weiter ab, die Polsterung entfernt zu haben oder in den Betrug irgendwie involviert zu sein, aber das glaubte ihnen keiner. Lewis verstieg sich dann auch noch in Verschwörungsfantasien. Man wolle ihm was anhängen, ihn zerstören, weil er als Trainer einfach zu erfolgreich sei.
So they wanted to nail me to the wall. They wanted
Die wollten mich an die Wand stellen, weil ich zu viel gewonnen habe.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Collins zerbrach über sein abruptes Karriereende. Zu seiner aktiven Zeit wäre Billy Collins Jr. nie auf die Idee gekommen, Alkohol zu trinken. Nie. Der war viel zu fixiert darauf gewesen, seine sportliche Karriere voranzutreiben. Angetrieben wurde er von dem Wunsch und dem alles dominierenden Gedanken, als Profi erfolgreich zu sein, nach ganz oben zu kommen, eines Tages vielleicht sogar Weltmeister zu werden. Doch nachdem dieser Traum am späten Abend des 16. Juni 1983 geplatzt war, da war ihm offenbar alles egal. Alkohol, Drogen, Billy konsumierte, was ging, schon morgens. Er war plötzlich ein anderer Mensch, erinnert sich seine Frau.
Der saß nur noch in seinem Apartment, rauchte, trank und zerlegte die Wohnung. Er war nicht mehr er selbst.
Mit dem Alkohol kompensierte er die Leere in seinem erst 22 Jahre alten Leben. Einen Therapeuten, zu dem ihm Freunde, Eltern, seine Ehefrau, die Geschwister rieten, besuchte er nie. Entweder saß er zu Hause, versunken in seinen Depressionen, oder aber er ließ seine Wut an denen aus, die es eigentlich gut mit ihm meinten. Verbal, aber auch physisch, erzählt seine Frau hier bei CNBC.
Es wurde immer schlimmer, auch zwischen uns. Er schlug mich, nahm Drogen, trank.
Seine Frau verließ ihn dann mit der kleinen Tochter und dann kriegte Collins endgültig die Diagnose, in der ihm schwarz auf weiß mitgeteilt wurde, dass er nie wieder würde boxen dürfen. Diese Diagnose erhielt Collins ausgerechnet an dem Tag, an dem er abends betrunken auf dem Sofa seiner Eltern mit ihnen in heftigen Streit geriet und sich anschließend zu Tode fuhr. DUI, Driving Under Influence, so stellte es die Polizei dar. Collins hatte sich nach deren Erkenntnissen betrunken totgefahren. Collins Eltern allerdings sind bis heute sicher, das war kein Unfall, das war Selbstmord. Er durfte schließlich nicht mehr boxen, er sah sich seines Lebenssinns beraubt und ohne Boxen wollte er nicht mehr leben. Und Schuld daran waren Luis Resto und Panama Luis, so die Version der Eltern.
Mein Sohn ist tot, sie haben mein Leben zerstört.
Beide wurden dann zwei Jahre später, 1986, wegen Körperverletzung, Verschwörung und kriminellen Einsatzes einer Waffe zu Gefängnisstrafen verurteilt. Bei der zum Einsatz gebrachten Waffe handelte es sich nach Meinung des Gerichts übrigens um Restos Hände. Resto kam dann für drei Jahre hinter Gitter, Luis sogar für sechs. Luis behauptete weiter, steif und fest nichts mit der Manipulation zu tun zu haben, beschuldigte im Verfahren aber plötzlich seinen Co-Trainer Artie Curley, der war aber kurz nach dem Kampf bereits verstorben, konnte somit nicht mehr zu den Vorwürfen befragt werden. Luis fiel trotz Haftstrafe aber relativ weich. Zum einen wurde er 1990 bereits vorzeitig entlassen, zum anderen konnte er danach trotz seiner verlorenen Lizenz mit hochrangigen Klienten zusammenarbeiten. Er konnte sie zwar nur in den Gyms betreuen und nicht bei offiziellen Wettkämpfen und Fights am Ring, aber das hinderte Mike Tyson, François Botha, Sultan Ibrahimov, um mal nur drei zu nennen, trotzdem nicht auf seine Methoden zu vertrauen. Und ein gewisser Don King, der mischte bei all dem auch mit. Und wie kriminell dieser legendäre Boxpromoter war und ist, das könnt ihr auch in einer Tatort-Sportfolge, die wir ihm gewidmet haben, hören. Macht das gerne nochmal, hört gerne nochmal rein, findet ihr bei uns im Feed. Panama Luis konnte so trotz allem ein ziemlich sorgenfreies Leben führen. In der Doku Assault in the Ring ist er mehrfach zu sehen, in seinem Gym und in Interviews. Dicke Armbänder aus Gold an den Handgelenken, an fast jedem Finger ein Goldring, diverse breite Goldketten um den Hals. Ohrringe, ebenfalls aus Gold, ein bisschen wie einst Mr. T als B.A. Baracus in der 80er-Jahre-Serie des A-Team. Und ganz anders als Luis Resto, den ließ Panama Luis nämlich fallen wie eine heiße Kartoffel. In den Folgejahren stritt er vergeblich darum, seine Boxlizenz zurückzubekommen. Lebt bis heute arm, aber immerhin mietfrei, in einem kleinen Kellerraum des Morris Park Boxing Gym in New York, wo er sich als Sparringspartner und vor allem als Hausmeister verdingen konnte. Und er verfiel dem Alkohol, schnupfte sogar zeitweilig Kokain. Resto hatte auch nie viel gelernt, Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben. Als Kind kam er, wie gehört, als Flüchtling mit der Mutter und 5 Geschwistern aus Puerto Rico in die USA, musste sich dann dort mehr oder weniger durchschlagen, hatte ein Gewaltproblem, kam dann durch seinen Onkel zum Boxen und hat seitdem auch nichts anderes mehr getan. Boxen, das sollte sein Weg aus der Armut, aus den Problemen sein, stieß ihn stattdessen aber nur noch tiefer ins Elend. Aber irgendwann, da konnte er sein schlechtes Gewissen nicht mehr aushalten. Mehr als 20 Jahre hatte er abgestritten, von den manipulierten Boxhandschuhen etwas gewusst zu haben. Doch 2008, da erleichterte er sich für den Film Assault in the Ring. Er gab zu, vor dem Kampf beobachtet zu haben, wie Panama Lewis sich auf dem Klo an seinen Handschuhen zu schaffen gemacht hatte.
Panama to the glove.
Panama hat die Handschuhe genommen und hat dann im Klo irgendwas dran rumgefummelt.
Angeblich will er ihn damals auch darauf angesprochen haben.
Was machst du mit meinen Handschuhen?
Doch Panama habe nur entgegnet, alles ist gut, ich möchte nur, dass du gewinnst. Da habe er nicht weiter nachgefragt, er habe Panama schließlich vertraut. Er sei selbst ein Opfer und deshalb habe er auch nicht aufgehört zu boxen, selbst als er im Kampf dann merkte, dass mit den Handschuhen etwas nicht stimmen konnte. Panama habe ihm versprochen gehabt, den Kampf zu gewinnen und dann ganz groß rauszukommen. Er habe das immer im Kopf gehabt und dann einfach sein Programm weiter abgespult, ohne weiter drüber nachzudenken. Um mal ehrlich, so weit hergeholt finde ich das gar nicht. Ein naiver bzw. intellektuell dann auch eher unterbelichteter Boxer aus ziemlich prekären Verhältnissen bekommt von einem windigen Trainer den Floh ins Ohr gesetzt, dass er ihn berühmt machen wird. Erfolgreich und reich. So viele Chancen dürften sich ihm dazu in seinem Leben nicht geboten haben und deshalb griff er zu, in blindem Vertrauen und in der Hoffnung natürlich auf ein besseres Leben. Da machte er alles mit, was der Trainer von ihm verlangte, beziehungsweise hinterfragte nichts von dem, was der für ihn anzettelte. Und dann war es eben auch noch dieser Trainer, Panama Lewis, ein Mann mit üblen Verbindungen ins Verbrechermilieu, vor allem ins Drogenmilieu. Drogenbosse sollen angeblich vor dem Kampf gegen Collins große Summen Geld auf den klaren Außenseiter Resto als Sieger gesetzt haben. Sie hatten sich sogar mit Lewis in New York in einer Wohnung über dem Victor's Café getroffen und Lewis dort angewiesen, alles dafür zu tun, damit der Underdog am Ende auch gewann. Der District-Staatsanwalt Harold Wilson dazu bei CNBC.
Mr. Lewis wurde belauscht, wie er jemandem erzählte, er werde die Polsterung entfernen, um Resto mehr Punch zu verleihen.
Lewis bestritt das natürlich, bis zu seinem Tod 2020. Aber Resto offenbarte noch etwas. Außer an den Handschuhen ließ Lewis nämlich auch noch seine Bandagen manipulieren, erzählt der Dokumentarfilmer Eric Drath hier auf einer Pressekonferenz.
Es wurde beim Fight gegen Collins nicht nur an der Polsterung manipuliert, bei den Bandagen wurde auch noch mit Gips gearbeitet.
Die Bandagen, die die Kämpfer an den Händen unter den Handschuhen tragen, sollen im Fall von Resto also mit Gips verhärtet worden sein. Und eingegipste Bandagen in Verbindung mit der entfernten Polsterung in den Handschuhen ließen die Schläge von Resto einfach noch verheerender werden. Und Panama Lewis war in Sachen Sportbetrug damals auch kein ganz unbeschriebenes Blatt. Ihm wird noch mindestens ein weiterer manipulierter Fight vorgeworfen, für den er allerdings nie verknackt worden war. Es geht um den Fight seines Schützlings Aaron Pryor gegen Alexis Arguello aus dem Jahr 1982. Pryor hatte mit dem Gegner einige Mühe und in der kurzen Pause zwischen zwei Runden fordert Panama Lewis dann seinen Cornerman auf, ihm Pryors Wasserflasche zu geben. Habt ihr es verstanden, was er gesagt hatte? Die Flasche, die ihm gereicht wurde, wollte er nicht. Er wollte the one I mixed. Die Flasche, also die er angemixt hatte. Aber was hatte er da zusammengemixt? Resto behauptet in der Doku, das wären in Wasser aufgelöste Asthma-Tabletten gewesen, die die Lungen öffneten und Pryor das Atmen erleichterten. Ein alter Trick von Lewis. Wie auch immer, jedenfalls kam Pryor nach ein paar großen Schlucken aus der Pulle zurück in den Ring und schlug am Ende Arguello. Und Resto erzählt auch, diesen Cocktail habe er selbst zusätzlich zu den manipulierten Handschuhen und Bandagen bei seinem Kampf gegen Collins intus gehabt. Was nun wirklich passiert ist, wie sich das alles ganz genau abgespielt hat, das werden wir wohl nie erfahren. 2020 starb auch Panama Lewis, was auch immer er über den Fall wusste, aber mehr als 35 Jahre verheimlicht hatte, hatte er damit ins Grab genommen. Die neuen Enthüllungen 2008 veranlassten die Familie von Collins, nachdem sie in den Jahren nach der Tragödie alles und jeden zivilrechtlich verklagt hatten, der in den Fall involviert war, noch einmal ein Verfahren gegen die New York State Athletic Commission anzustrengen, weil die ihrer Pflicht nicht nachgekommen waren, die Bandagen und Handschuhe der Kämpfer ordentlich zu prüfen.
1983, also bevor ich ins Amt gekommen bin, wurde der Gloveman noch vom ausrichtenden Promoter angeheuert. Der gab die Handschuhe an Resto und Lewis viel früher, als er eigentlich hätte sollen.
Das erklärte der spätere Boxing-Commissioner Randy Gordon bei CNBC rückblickend. Der für die Prüfung zuständige Mensch hatte sich die Handschuhe nicht unmittelbar vor dem Kampf angesehen, sondern viel früher. Das gab Panama Lewis ein Zeitfenster, das groß genug war, um die Manipulation dann rechtzeitig vor Kampfbeginn noch vorgenommen zu haben. Der Antrag, das Verfahren aufgrund des Geständnisses von Resto noch einmal aufzurollen, wurde dann aber abgelehnt, unter anderem deshalb, weil die Regeln, nach denen 1983 die Handschuhe vor Kämpfen überprüft wurden, damals noch viel weniger strikt formuliert waren, sie später erst modifiziert wurden. Natürlich wollten weder Resto noch Lewis Collins töten, haben sie ja auch nicht, aber sie wollten sicher auch nicht, dass er abstürzte, dass er in Depressionen verfiel, dass das eine Konsequenz ihres Handelns sein konnte, darüber haben sie sicherlich nie nachgedacht. Resto sowieso nicht, der war ein Kämpfer im Ring, aber ansonsten im wahren Leben höchstens ein Mitläufer, der eigentlich nur das machte, was man ihm sagte und niemals etwas hinterfragte. Dazu war er und ist er intellektuell wahrscheinlich auch gar nicht in der Lage. Der hatte nur die Möglichkeit gesehen, endlich Geld zu verdienen, das ihm einen Ausweg aus seinem trostlosen Leben bringen konnte, was Panama Lewis ihm versprochen hatte. Und der hatte sowieso immer nur dicke Dollarzeichen in den Augen und war offenbar so skrupellos, dass ihn eine solche Konsequenz sowieso nicht interessiert hätte. Direkt getötet haben die beiden Billy Collins also nicht. Das hat er selber getan, damals am 7. März 1984, betrunken am Steuer seines Autos. Aber ohne die Ereignisse in der Nacht des 16. Juni 1983, ohne die manipulierten Handschuhe, ohne die in Zement getauchten Bandagen, wäre das alles vielleicht gar nicht passiert. Juristisch waren Lewis und Resto für die Kampfmanipulation und die Körperverletzung zu belangen. Und da sind sie ja auch für belangt worden. Aber eben letztlich nicht für den Tod von Collins. Aber moralisch tragen sie schon eine gewaltige Schuld. Und im Prinzip endeten in dieser Nacht zwei Leben. Das von Collins und auch das von Resto. Zumindest das boxerische Leben. Doch auch sein außersportliches Leben. Und das verbringt er immer noch. Ausgestoßen und in einem Keller eines Boxgyms permanent mit großer Schuld konfrontiert.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.